Ein großer Theologe auf dem Papstthron. Jemand, der die wirklich großen Worte und Ideen des Christentums angefasst hat und das nicht nur als Professor oder als Präfekt der Glaubenskongregation, sondern als Papst. Solche und ähnliche Urteile wurden im vergangenen Jahr immer wieder über den emeritierten Papst gefällt.
Ich glaube, dass Benedikt in seinem Pontifikat versucht hat, auf die Glaubenskrise so zu reagieren, dass er zentrale Glaubensbegriffe zu erläutern versucht hat. Einerseits eben in den Enzykliken Deus Caritas Est, wo er ja den Grundbegriff des Christentums Liebe vor dem Hintergrund des abendländischen Diskurses über Eros und Agape zu erläutern versucht und dies auch neu zu erläutern versucht im Gespräch mit Plato, Descartes, Nietzsche.
Jan-Heiner Tück, Professor für Theologie an der Universität Wien und Kenner der Theologie Josef Ratzingers und Benedikt des 16.
Die weithin unterschätzte Enzyklika über die Hoffnung, wo er versucht, dem verglühten Erwartungspotenzial einen Begriff christlicher Hoffnung entgegenzusetzen. Und dann natürlich die Trilogie der Jesusbücher, die das Christentum rückerinnert an die Ursprungsgestalt Jesu Christi. Ein Projekt, was insgesamt ja auch ökumenisch wohlwollend aufgenommen wurde, wenn man jetzt von der Kritik der Exegeten und Systematiker absieht. Aber der Grundduktus ist der, eben an die Ursprünge zu erinnern und sie präsent zu halten.
Ein ganz allgemeiner Überblick. Der Dogmatiker Türk hat einen Sammelband herausgegeben, in dem verschiedenste Theologinnen und Theologen das würdigen, was uns vom Pontifikat Benedikt des 16. bleibt. Es ist nicht so einfach, das jetzt zu tun. Die Faszination für Papst Franziskus überdeckt vieles. Deswegen soll auch zu Beginn die Frage erlaubt sein, ob wir nun auf dem Stuhl Petri eine neue Denkweise des Glaubens erleben.
Benedikt ist ein europäisch geschulter Theologe, während Franziskus aus einem neuen Kontext, eben dem Lateinamerikas, stammt und ganz andere Erfahrungen einspielt. Ich denke, er ist stärker pastoral orientiert, als es Benedikt je war. Aber ich wäre jetzt vorsichtig, Keile theologischer Art zwischen beide zu treiben. Allein die erste Enzyklika von Franziskus, die ja sicher zu 90% Handschrift Benedikt ist, ist zunächst mal ein starkes Signal der theologischen Übereinstimmung.
Wie hat Benedikt der 16. die theologische Debatte geprägt? Was bleibt? Dazu mag es helfen, auf die großen Linien zu schauen, die Anliegen des Papstes, die sich vor allem in vielen kleinen Ansprachen, also den Katechesen bei den Generalaudienzen oder Ansprachen vor Bischöfen oder auch Predigten, immer wieder gezeigt haben. Hier wollen wir uns aber ganz bewusst die großen Texte vornehmen, das, was viel Aufsehen erregt und an dem sich viele Debatten entzündet haben.
Wenn wir bei den Jesusbüchern nochmal einsetzen, ist für ihn der dramatische Riss zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens, wie ihn die Kirche verkündet, ein wichtiges Thema gewesen. Wenn die historisch-kritische Methode Recht hat, also die einseitige Recht hat und die nachösterliche Bekenntnisbildung eigentlich nichts mit dem Selbstverständnis Jesu zu tun hat, dann rückt die ganze kirchliche Verkündigung unter den Verdacht der Ideologie. Und hier diesen Brückenschlag wiederherzustellen und Momente im Selbstverständnis Jesu aufzuweisen, die in Übereinstimmung stehen zur nachösterlichen Verkündigung und damit auch zur kirchlichen Dogmenausbildung, das war für ihn ein ganz wichtiges Anliegen, pastoral gesprochen. Er will deutlich machen, dass Jesus nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit ist, sondern eine Gestalt, die die Gegenwart heute auch prägen kann, wenn man sich denn darauf einlässt. Daher im Vorwort die Einladung, er wolle zur Christusfreundschaft einladen. Und Freundschaft heißt, dass man in der Gegenwart die Relevanz des anderen sieht und wertschätzt und sich dafür Zeit nimmt.
Genau hier liegt einer der vielen Vorwürfe gegenüber Benedikt dem 16. Der Christus der Kirche überlagere den Jesus der Geschichte.
Ja, es gab natürlich die Kritik, dass er quasi den dogmatischen Christus im Hinterkopf hat, wenn er die Stadien des Lebens Jesu beschreibt. Aber ich wäre da vorsichtig. Also das Jesusbuch ist ja ein ganz eigenes Genus. Es ist weder ein Evangelienkommentar noch eine dogmatische Christologie. Es versucht eigentlich, ja, in Anknüpfung an Thomas von Aquin, diese alte Gattung der Mysterien des Lebens Jesu neu zu beleben und dies durchaus auch im Gespräch mit der Exegese. Und es geht halt also von der Taufe über die Verkündigung, die Wundertätigkeit bis hin zu Passion und Auferstehung und versucht das relativ schriftnah so zu rekonstruieren, dass es auch für den heutigen Leser in seiner Relevanz deutlich wird. Also es steckt letztlich ein mystagogisches Interesse dahinter, nämlich in die intensivere Begegnung mit Jesus Christus einzuführen.
Aber die Jesusbücher sind ja nicht die einzigen theologischen Wegmarken, die das Pontifikat Benedikts uns hinterlassen hat. Die meiste Aufmerksamkeit in den jeweiligen aktuellen Berichterstattungen hatten die Reden des Papstes, von denen einige sicherlich bleiben werden, über die damalige Zusammenhänge hinaus. Paris und London seien genannt. Jan-Heiner Tück weist noch auf andere große Ansprachen hin, die das Pontifikat auch theologisch und intellektuell geprägt haben.
Einerseits die berühmt-berüchtigte Vorlesung über die Synthese von Glaube und Vernunft in Regensburg, die meines Erachtens zu Recht zwei Pathologien erwähnt, nämlich die Pathologie des Glaubens, dort, wo sie sich gegenüber der Vernunft abkapselt und also Religion fanatisch wird, Stichwort Fundamentalismus, Islamismus etc. Und auf der anderen Seite auch die Pathologie der Vernunft, die sich quasi gegenüber den Religionen taub stellt, ja, ihnen jede Bedeutung für die Selbstverständigung des Menschen abspricht. Und vor dem Hintergrund dieser extremen Spielarten versucht er, das Programm einer Synthese zwischen Glaube und Vernunft stark zu machen. Aber an dieser Formel Synthese von Glaube und Vernunft, denke ich, kommen wir nicht vorbei, auch wenn wir die Begriffe vielleicht etwas anders bestimmen, als er es getan hat.
Das war aber nicht das, wofür die Rede berühmt wurde. Stattdessen war es ein einziges Zitat, das der Papst in die Rede aufgenommen hatte, das dann für Monate für Debatte sorgte, leider nicht über Glauben und Vernunft.
Dann gibt es natürlich die Rede in Auschwitz, die ich auch für wichtig halte, wo er unter Rückgriff eigentlich auf die Gebetssprache Israels versucht hat, als Papst, der aus dem Land der Täter kommt, einen Zugang zu diesem Grauen zu finden und er auch seine Erschütterung einbekannt hat und nochmal bekräftigt hat, dass das Judentum zur Wurzel des Christentums gehört und jede Form von Antisemitismus letztlich eine Form des Antitheismus darstellt, weil der Augapfel Gottes selbst tangiert wird, wenn quasi die Söhne und Töchter des erwählten Volkes diskriminiert und verfolgt werden. Das ist meines Erachtens ein ganz starker Gedanke, der auch der Diskussion um den Antisemitismus nochmal eine theologische Tiefendimension gibt. Also wer das erwählte Volk antastet, tastet letztlich den erwählenden Gott an. Das ist die Grundbotschaft, die in den Medien eigentlich kaum angemessen kommuniziert wurde.
Bereits Auschwitz hatte sehr deutlich mit Deutschland zu tun. Noch klarer wurde es bei zwei Reden, die der Papst in seiner Heimat selbst gehalten hat.
Die Freiburger Rede mit dem programmatischen Wort der Entweltlichung, das durch Franziskus jetzt nochmal eine neue semantische Kontur bekommen hat, damals natürlich großen Anstoß erregt hat. Aber auch hier ist eigentlich die Intention die, wie können wir heute das Evangelium glaubwürdiger in eine postsäkulare Gesellschaft hineintragen, blockieren uns hier nicht teilweise angestammte Privilegien auch. Das kann natürlich im Einzelfall ja sehr weitgehende Konsequenzen haben. Darüber hat Benedikt sich ausgeschwiegen. Insofern war die Debatte auch wichtig. Ja, und schließlich die Berliner Rede, wo er versucht hat, das Verhältnis zwischen ja säkularer Rechtsstaatlichkeit und Religion nochmal neu ja zu bestimmen. Ja, ich würde sagen, dass Josef Ratzinger, Benedikt XVI., eine sehr klare Sprache hat, Er vermeidet artifizielle, also künstliche Terminologie von Anfang an eigentlich. Das ist auch das Erfolgsrezept schon dieser Vorlesung Einführung ins Christentum gewesen, also die bis heute eigentlich singulär in der Landschaft der Einführungsbücher dasteht, bei allen Grenzen, die dieses Buch heute natürlich auch hat. Es ist eine Sprache, die auch literarisch gebildet ist. Er bringt auch immer wieder Beispiele aus der abendländischen Literatur. Insofern würde ich schon sagen, es ist eine ästhetisch ansprechende, luzide Sprache, die ja sein Werk prägt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Inhalt. Also seine Sachen sind doch meist sehr klar strukturiert, argumentativ gut aufgebaut. Ja, also es ist im Prinzip vorbildlich, wie er schreibt. Ja, also es gibt, glaube ich, nur einen in seiner Generation, der auf andere Weise diese Kunst des luziden Sprachspiels beherrscht. Noch weitergehend, was jetzt, sagen wir mal, die Zuspitzung in programmatische Begriffe anlangt, das ist Johann Baptist Metz, der nun inhaltlich ganz andere Akzente gesetzt hat, der aber auch mit seinen kurzen und prägnanten Essays stilbildend war für eine ganze Gruppe von Theologen. Und diese Kunst der essayistischen Darstellung, die beherrscht auch Josef Ratzinger, wie gerade diese Aufsatzbände Werte in Zeiten des Umbruchs oder Glaube, Wahrheit, Toleranz zeigen. Das sind Aufsätze, die auch weit über den nicht-theologischen, nicht-kirchlichen Bereich eine Aufmerksamkeit gefunden haben. Aufsätze, die ja in der nachrückenden Theologengeneration, würde ich jetzt mal kühn sagen, kaum jemand so in dieser Art zu schreiben imstande ist. Ja.
Man kann sie alle nachlesen, aber wer tut das schon? Was bleibt also von all den Impulsen und Gedanken eines Papstes? Verhallt das nach dem Amtsverzicht?
Was ein Papst gesagt und geschrieben hat, hat natürlich formell bleibenden Wert. Dennoch ist natürlich klar, da jeder Papst heute quasi täglich Dinge verlautet, verlieren die mit dem Abstand der Zeit, also verblassen sie, was die Wirkung anlangt. Aber die Kirchenväterkatechesen Benedikts sich nochmal anzusehen, ist auf jeden Fall erbaulich und auch theologisch gewinnbringend, auch wenn die kritische Patrologie in Einzelfragen zu anderen Ergebnissen kommt. Aber das ist ja sekundär. Dafür waren die nicht gedacht, nein, nein.
Jan-Heiner Türk hat sich immer wieder mit der Theologie Benedikt XVI. Auseinandergesetzt. Gibt es etwas, was er selber bis heute mitgenommen hat?
Ja, ich habe eigentlich bei der Auseinandersetzung mit der Theologie Josef Ratzingers beziehungsweise mit den Dimensionen des Pontifikats Benedikts XVI. Gemerkt, dass es gar nicht leicht ist, ihn auf einen Generalnenner zu bringen. Es gibt Motive, die sich immer wieder durchhalten, wie etwa die Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft, die Frage nach dem Verhältnis von aufgeklärter, neuzeitlicher, moderner Kultur und biblisch-kirchlich-theologischer Tradition.
Ist Benedikt XVI. Dann das, was viele ihm zuschreiben, aus Kenntnis oder auch aus Unkenntnis, ein bedeutender Theologe auf dem Stuhl Petri? Noch einmal Theologieprofessor Jan-Heiner Tück.
Ja, ich glaube, dass die Herausgabe der gesammelten Schriften schon zeigt, dass Josef Ratzinger zu den bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts zählt. Also gerade die frühen Stellungnahmen zur Ekklesiologie, die Rückblicke auf die vier Sitzungsperioden des Konzils sind von einer solchen Klarheit, also das anerkennen auch Kritiker, dass das bedeutende Beiträge sind, unabhängig jetzt von den theologischen Einzelheiten. Und ich glaube auch, dass ja seine Eschatologie, seine Einführung ins Christentum, auch seine Jesusbücher bei aller kontroversen Diskussion, die es um die Einzelheiten gibt, ja, Dinge sind, die er in die Waagschale geworfen hat und mit der sich auch künftige Theologinnen und Theologen noch beschäftigen werden.